Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. 13 Jahre lang konnte der sogenannte nationalsozialistische Untergrund NSU in Deutschland Anschläge verüben und Banken überfallen, ohne dass die Sicherheitsbehörden ihnen dabei auf die Schliche kamen. 13 Jahre, in denen die Terrorgruppe 10 Menschen ermordete und viele weitere verletzte.
Wie geht eine Gesellschaft damit um, wenn sie unter Beschuss ist? Wie geht eine Gesellschaft damit um, wenn sie buchstäblich unter Beschuss ist? Wenn am helllichten Tage 9 ihrer Mitglieder als Repräsentanten der Migrationsgesellschaft hingerichtet und viele weitere verletzt werden. Als Antwort auf diesen Terror eröffnete die Gesellschaft, vertreten durch die Bundesanwaltschaft, am 6. Mai 2013 einen Prozess. Nachdem die Attentate des NSU, die hier verhandelt werden, auf die Existenz und Sichtbarkeit seiner Opfer in diesem Land zielten, richtet der Prozess, der auf diese Gewalt antwortet, seine Aufmerksamkeit seiner Eigenlogik gemäß nicht auf die Opfer, sondern auf die Angeklagte.
Katrin Trüstedt ist Literaturwissenschaftlerin und unsere Rednerin heute im Hörsaal. Am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung leitet sie den Forschungsbereich Politik des Erscheinens. Und auch in ihrem Vortrag, den ihr gleich hört, geht es um das Erscheinen. Katrin Trüstedt analysiert die Morde des NSU und den NSU-Prozess in Bezug darauf, wie sich diese auf die Sichtbarkeit von Migrantinnen und Migranten auswirken. Der Vortrag heißt Auftritt, Nebenklage, NSU-Prozess, NSU-Tribunale und die Politik des Erscheinens. Und Katrin Trüstedt hat ihn am 18.11.2024 im Rahmen der virtuellen Universität an der Ruhr-Universität Bochum gehalten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Sonderforschungsbereich Virtuelle Lebenswelten und dem Teilprojekt Virtuelle Streitwelten, Tribunalisierungsdynamiken und Foren.
Die Migrationsgesellschaft ist unter Beschuss, heißt es im Theater Hebbel am Ufer am Abend der Berliner Erklärung zur Verteidigung der Migrationsgesellschaft. Die Migrationsgesellschaft ist unter Beschuss, wenn die vermeintliche Überforderung der Gesellschaft durch Migration von den strukturellen Bedingungen ablenken soll, die die gegenwärtige Polykrise verursachen. Wie geht eine Gesellschaft damit um, wenn sie unter Beschuss ist? Wie geht eine Gesellschaft damit um, wenn sie buchstäblich unter Beschuss ist? Wenn am helllichten Tage 9 ihrer Mitglieder als Repräsentanten der Migrationsgesellschaft hingerichtet und viele weitere verletzt werden? Wie geht eine Gesellschaft um mit einer Terrororganisation, die sich nationalsozialistischer Untergrund nannte und die die Morde öffentlich für sich reklamierte, die bis dahin von ihr als Dönermorde abgetan wurden? Wie geht sie mit einem solchen, Zitat, Kristallisationspunkt eines existierenden strukturellen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, wie es das NSU-Tribunal nennt, um? Als Antwort auf diesen Terror eröffnete die Gesellschaft, vertreten durch die Bundesanwaltschaft, am 6. Mai 2013 einen Prozess. Es ist der Strafprozess als jenes öffentliche Verfahren, der dann anstelle der Opfer für die Gesellschaft als Ganze einsetzt, um den Rechtsfrieden wiederherzustellen und den die amerikanische Literaturtheoretikerin Shoshana Fehlman die, Zitat, angemessenste und wesentlichste, letztlich bedeutsamste Antwort der Zivilisation auf die Gewalt, die sie verwundet, nennt. Bis heute hat die Justiz den Opfern keine Gerechtigkeit widerfahren lassen, heißt es dagegen während des NSU-Tribunals in Köln. Wenn die Justiz den Opfern keine Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, gab es Gerechtigkeit für die Gesellschaft? Kann es das eine ohne das andere geben? Und was heißt hier Gerechtigkeit? Das NSU-Tribunal ist als ein Gegenprozess zum Strafverfahren, das ja bereits anstelle der Opfer im Namen der Gesellschaft handelt, in seinem Versuch, Gerechtigkeit für die Opfer zu erreichen, in Kooperation mit Theatern wie dem Schauspiel Köln und eben dem Hebbel am Ufer entstanden. Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass sich das NSU-Tribunal, aber auch etwa die Veranstaltung zur Verteidigung der Migrationsgesellschaft im Theater als einem öffentlichen Erscheinungsraum, der das Auftreten und Erscheinen verhandelt, abgespielt haben. Die Frage der Migrationsgesellschaft ist nicht einfach eine politische Frage, etwa wer bekommt was, wann und wie, und auch nicht nur eine Frage der Statements, etwa wer sagt was, wann und wie, sondern auch, so meine ich, grundlegend eine Frage des Erscheinens. Wer erscheint als was, wann und wie? Und deshalb will ich einleitend ein paar Worte zu der Bedeutung des Erscheinens selbst sagen. In ihrer Vita Activa hat Hannah Arendt das in Erscheinung treten als genuin politische Dimension des menschlichen Daseins herausgearbeitet. Es komme auf einen öffentlichen Erscheinungsraum an, argumentierte Arendt, den wir durch unsere gemeinsamen Worte und Taten konstituieren und der es uns erst ermöglicht, ein politisches Leben zu führen, an der von uns geteilten Polis teilzuhaben. Für Arendt beruht das aktive In-Erscheinung-Treten eines grundsätzlich einzigartigen Wesens auf eine Initiative, die er selbst ergreift. Damit treten die Menschen gleichsam auf die Bühne der Welt. Ein solcher öffentlicher Erscheinungsraum kann und muss ständig neu geschaffen werden. Die griechische Polis als Paradigma eines öffentlichen Raums für Arendt war nun aber gerade nicht für alle gleichermaßen betretbar, sondern vielmehr die exklusive Domäne des freien Mannes und Bürgers, nicht die des Sklaven, nicht die der Frau, nicht die der Ausländer, wie Judith Butler mit Blick auf Arendts Verständnis der griechischen Polis hervorgehoben hat. Arendts View of the Foreign, das Zitat, unskilled, feminized body that belongs to the private sphere, is the condition of possibility for the speaking male citizen who is presumably fed by someone and sheltered somewhere. Ende Zitat. So ist der fremde, ungelernte und femininisierte Körper, der zur Privatsphäre gehört, die verdeckte Bedingung des sprechenden männlichen Bürgers in der Öffentlichkeit. Und es ist vor diesem Hintergrund, dass ich den NSU-Komplex nochmal auf die Frage des Erscheinens zuspitzen will. Denn diese Frage des Erscheinens betrifft aus meiner Sicht den Kern des NSU-Terrors als paradigmatischen Angriff auf die Migrationsgesellschaft sowie den Prozess als Antwort auf diesen Terror. Die Opfer der NSU-Mordserie waren Männer mit migrantischer Familiengeschichte, die als selbstständige Kleinunternehmer tagsüber bei ihrer Arbeit getötet wurden. Und zwar bei ihrer im öffentlichen Raum sichtbaren Arbeit. Und dieser Fakt scheint mir signifikant. Als in den 1960er Jahren die GastarbeiterInnen angeworben wurden, arbeiteten sie zumeist in der Industrie, vor allem in Bereichen schwerer und schmutziger Arbeit, mit Schichtsystem, Fließbandarbeit und Akkordlohn. Unterschichtung der Arbeitswelt nannte man das, da die unbeliebten und schlecht bezahlten Arbeiten es Einheimischen, in Anführungszeichen Arbeitnehmern, in einer Art Fahrstuhleffekt erlaubte, höher bezahlte Stellen zu erreichen. Es war aber nicht nur schmutzige und schwere Arbeit, sondern, wie ich betonen will, eben auch unsichtbare Arbeit, mit der die angeworbenen, vermeintlich unsichtbaren Arbeitskräfte aus dem Ausland erheblich zu dem doch sichtbaren deutschen Wirtschaftswunder beitrugen. Nach 1989 verloren dann vor allem türkische ArbeiterInnen ihre Jobs. Und viele von ihnen, wie auch von ihren Kindern, die hier aufgewachsen waren, machten sich daraufhin mit einem Geschäft selbstständig. Was von der Anwerbepolitik her eigentlich unsichtbare Arbeit sein sollte, die dann nach der Logik des Rotationsmodells auch nur für eine beschränkte Zeit erfolgen sollte, die also auch ebenso unsichtbar wieder verschwinden sollte, wurde eine andere Art von Arbeit, eine, die öffentlich war und an der Öffentlichkeit teilnahm. Und das, scheint mir, ist es, worauf der NSU-Terror abzielte und was ihn damit implizit zum Komplizen der staatlichen Logik der Anwerbepolitik machte. Er zielte eben auf die Frage, wer wo unter welchen Umständen wie öffentlich in Erscheinung treten kann. Der Sprengstoffanschlag in Nürnberg zielte auf eine Gastwirtschaft. Der Sprengstoffanschlag in Köln auf ein Lebensmittelgeschäft. Enver Şimşek, der 1986 aus der Türkei nach Deutschland kam, arbeitete zunächst in einer Fabrik, eröffnete dann einen Blumenhandel und wurde an seinem mobilen Blumenstand mit 8 Schüssen aus 2 Pistolen niedergeschossen. Abdurrahim Özdürü emigrierte 1972 aus der Türkei nach Deutschland und baute neben seiner Beschäftigung als Metallfacharbeiter zusammen mit seiner Frau eine Änderungsschneiderei auf, in der er mit 2 Kopfschüssen hingerichtet wurde. Süleyman Tasköprü war Obst- und Gemüsehändler und wurde im Laden seines Vaters mit 3 Schüssen aus 2 Waffen hingerichtet. Habil Kilic wurde in seinem Obst- und Gemüsegeschäft erschossen. Mehmet Turgut wurde an seinem Dönerimbiss mit 3 Kopfschüssen hingerichtet. Ismail Yaşar wurde in seinem Dönerimbiss mit 5 Schüssen in Kopf und Oberkörper getötet. Theodoros Bulgarides, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes, wurde in seinem Geschäft erschossen. Mehmet Kubaschik wurde in seinem Kiosk hingerichtet und Halid Yozgat wurde in seinem Internetcafé niedergeschossen. Ich spreche hier nicht für die Opfer. Ich maße mir nicht an, aus ihrer oder aus einer Minderheitsperspektive für sie zu sprechen, für die es ohnehin keine einheitliche Perspektive gibt. Ich spreche als Teil der Mehrheitskultur dessen, was längst eine Einwanderungsgesellschaft ist. Alles andere war immer eine gefährliche Illusion einer Gesellschaft, die auch längst postmigrantisch ist. Welche Familiengeschichte wäre ohne eine Migrationsgeschichte? Die Eltern meiner Mutter waren aus Rumänien eingewandert. Ich bin in Kreuzberg geboren. Meine Mutter hat bei Siemens mit vielen Frauen aus der Türkei am Fließband gestanden. Frauen, die für den Wohlstand gesorgt haben, von dem ich profitiere und der es mir letztlich erlaubt, hier mit euch darüber reflektieren zu können, was es heißt, als Teil der Migrationsgesellschaft zu sprechen, die massiv angegriffen wurde vom NSU und die nicht aufhört, auf verschiedene Weise angegriffen zu werden. Als Antwort auf diesen Terror, der auf die Frage des Erscheinens zielt, will ich exemplarisch am NSU-Prozess eine Politik des Erscheinens nachzeichnen. Und vieles kennt man natürlich bereits aus den Berichterstattungen, aber ich will eben auch das bereits Bekannte nochmal auf die Frage des Erscheinens zuspitzen. Und das ist die Gliederung. Als erstes werde ich etwas zum Verfahren selbst sagen und dann zeigen, wie zweitens im Prozess alle Scheinwerfer auf die Hauptangeklagte gerichtet waren, eine Hauptangeklagte, die sich dem Auftreten aber gerade verweigerte. Drittens, wie das Verfahren die Opfer und Hinterbliebenen wiederum an den Rand gedrängt hat, von dem her diese aber nun die gesellschaftlich entscheidenden Fragen aufwerfen. Viertens komme ich auf das Urteil zu sprechen und schließe fünftens mit ein paar Überlegungen zum Verhältnis von Gericht, Theater und Tribunal. Zum Verfahren, zum ersten Punkt. Der Gerichtssaal A101 im Oberlandesgericht München ist, wie jedes Gericht, eine Bühne und ein Erscheinungsraum ganz eigener Art, mit eigenen Regeln und Mechanismen. Wie alles andere in diesem Prozess durchlaufe auch ich beim Betreten nicht nur die Sicherheitskontrollen, sondern einen Wandlungsprozess, lege alte Rollen ab und erhalte im Gegenzug eine neue, mit eigenen Vorschriften und Verboten belegte Rolle, die den Erscheinungsraum konditionieren. Auf der Zuschauertribüne, als Teil der Öffentlichkeit, die prinzipiell immer präsent sein können muss, soll ich mich, passiv im Zuschauerraum sitzend, doch auf der Bühne des Gerichtssaals durch die Staatsanwaltschaft repräsentiert wissen. Die Betroffenen nehmen die Dinge hier nicht selbst in die Hand, aber auch ich als Teil der betroffenen Gesellschaft nehme nicht teil, ich bringe mich nicht ein, ich überlasse das der Staatsanwaltschaft. Ganze Nachmittage lang werden nur Fotos gezeigt, Details von der verbrannten Wohnung von Experten eingeordnet. Die Befragung des Experten wird unterbrochen, der Angeklagte ist eingeschlafen. Lachen im Saal. Das Versprechen dieser Antwort der Zivilisation auf die Gewalt, die sie verwundet, ist keines von absoluter Gerechtigkeit. Es ist vielmehr ein Versprechen des Verfahrens, des professionellen Verhaltens, der Abläufe. Und das ist auch genau der Eindruck, den man bekommt, wenn man auf der Empore sitzt und dem NSU-Prozess zusieht. Dass hier alles Notwendige professionell gemacht wird, dass nichts das Verfahren sprengen kann, dass kein Verbrechen zu groß, keine Tat zu krass wäre, als dass dieser Angriff auf die Gesellschaft hier nicht angemessen behandelt werden könnte, dass dies ein zwar schwieriger und langwieriger, aber letztlich eben doch bewältigbarer Prozess sei. Das Verfahren dieser Antwort verfolgt dabei aber einen dezidiert eigenen Zweck mit einem durchaus anderen Fokus als dem der gesellschaftlichen Aufarbeitung, den der Feststellung einzelner individueller Schuld. Und die einschläfernde Gründlichkeit vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass alles, was auf dieser Bühne in Erscheinung tritt, wie die Fotos von der verbrannten Wohnung, bereits selektiv ausgewählt und gründlich aufgearbeitet wurde und damit bereits eine Art Vorurteil bilden. Das Rechtsgefühl bezieht sich, so Sabine Müller-Mall über das Urteil im Recht, auf die Passung von Sachverhalt und Norm bzw. Urteil und Fall. Nach Cornelia Wissmann wird aber unter den Bedingungen des Gerichts das strittige Ding erst in eine aussprechbare Sache konvertiert, über die dann entschieden bzw. an die Rechtsfolgen geknüpft werden kann und, wie ich betonen will, nur über dieses durch den Eintritt ins Verfahren bereits konvertierte Ding kann auch geurteilt werden. Als eine eigene Miniaturbühne der Welt entscheidet das Gericht nicht nur über Schuld und Unschuld als Ergebnis des Prozesses, sondern eben auch darüber, wer was, wo und wie zu diesem Zweck im Verfahren überhaupt erscheinen und durch dieses Erscheinen daran teilhaben kann. Beate Zschäpe betritt den Saal. Zitat: Der Tatbeitrag der Angeklagten Zschäpe war daher von essentieller Bedeutung für die beabsichtigten Überfälle und Anschläge. Dies war der Angeklagten Zschäpe bekannt und sie unterwarf sich willentlich, ebenso wie Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt dieser gemeinsam gewollten Gesamtkonzeption. Zitat Urteil vom 11. Juli 2018, Buch 1, Abschnitt 3, Feststellungen zum Sachverhalt. Die Bundesanwaltschaft hat sich in ihrer Anklageschrift auf eine erweiterte Einzeltätertheorie festgelegt und von einer, Zitat, singulären Vereinigung aus drei Personen gesprochen. Trotz zahlreicher Hinweise auf ein Unterstützernetzwerk und trotz der Ermittlungen gegen 9 weitere Beschuldigte und gegen Unbekannt. Mit dem Tod dieser beiden Personen, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt, war die terroristische Vereinigung NSU aufgelöst, hieß es in der Anklageschrift, die das Urteil vorbereitet. In ihrer Anklageschrift hat die Bundesanwaltschaft den Umfang des Falles stark eingegrenzt und sich so fast ausschließlich auf die Hauptangeklagte Schäpe konzentriert. Aus den verschiedenen Puzzleteilen des Beweismaterials will sich das Gericht ein Gesamtbild der Angeklagten machen. Die besondere Form des Auftretens ist an die spezifische Medialität des deutschen Strafprozessrechts gebunden. Es ist wohl nicht zuletzt der Eigenlogik des rechtlichen Verfahrens geschuldet, dass keinerlei Aufzeichnung und kein Protokoll, das den Namen verdiente, dieses Verfahren festhält. Die Gerichtsverhandlungen sind nicht offiziell dokumentiert und das offizielle Prozessprotokoll enthält nur Formalien. Der Inhalt der Aussagen von Zeuginnen oder anderen Personen im Gerichtssaal wird weder visuell, akustisch noch schriftlich festgehalten. Damit zieht das deutsche Strafprozessrecht einem Präsenzparadigma von Mündlichkeit und Unmittelbarkeit verpflichtet darauf, also damit zielt es darauf, die Wahrheit vor den Augen des Gerichts im Hier und Jetzt ans Licht zu bringen. Also das ist ein Erbe der Rechtsreform des 19. Jahrhunderts, im Gefolge der Französischen Revolution umgesetzt und prägt dieses Paradigma des kontinentaleuropäischen Rechts bis heute. Zugleich wurde der Fokus des Prozesses eben auf das angeklagte Subjekt verlagert, das als ein Subjekt mit Motiven und Absichten, einem freien Willen und einer Gesinnung nun vor dem Gesetz, vor dem Gericht und vor der Öffentlichkeit erscheinen und gehört werden sollte, um verurteilt werden zu können. Sie unterwarf sich willentlich dieser gemeinsam gewollten Gesamtkonzeption. Was das Oberlandesgericht München im Namen des Volkes aus der Innenperspektive der Angeklagten schreibt, die Erzähltheoretikerin würde von interner Fokalisierung sprechen, behauptet es im Unterschied zu der ausgewiesenen Fiktion einer Erzählung im Indikativ als faktisch. So ist es gewesen. In ihrer Rolle als Hauptangeklagte tritt Schäpe in Erscheinung hier in diesem Erscheinungsraum mit Hannah Arendt, also der Akt, das öffentlich in Erscheinung treten, der das Politische ausmacht. Dieses Gesamtbild der Angeklagten ist nun aber gerade nicht dadurch entstanden, dass sie von sich aus willentlich die Initiative ergriffen und in Erscheinung getreten wäre und sich offenbart hätte. Vielmehr tut sie alles, um nicht nur nicht so, sondern überhaupt nicht in Erscheinung zu treten. Sie kehrt dem Publikum und den Kameras den Rücken zu und so weiter. Die Angeklagte tritt gerade nicht selbst, sondern vermittelt durch andere Personen und Medien in Erscheinung. Entgegen dem Paradigma der Unmittelbarkeit ist ihr Auftreten ein fast vollständig vermitteltes. Während des gesamten Prozesses treten fast 600 ZeugInnen auf, die auf die eine oder andere Weise über sie, manchmal für sie, auf jeden Fall an ihrer Stelle sprechen. Die Richterinnen oder andere zur Befragung befugte Prozessbeteiligte können in einem sogenannten Vorhalt aus den Akten zitieren, die also durchaus vorliegen und der Vernehmung zugrunde liegen und die die mündliche Verhandlung im Hier und Jetzt entgegen dem Paradigma der Unmittelbarkeit maßgeblich informieren. Und natürlich durch ihre Anwältinnen. Als die Verteidigung sich schließlich entscheidet, ihre ursprüngliche Strategie des Schweigens zu ändern und tatsächlich vor Gericht Aussagen zu machen, verfassen die neuen Verteidiger diese Aussagen vorab schriftlich und tragen sie in Schäpes Namen vor. Nachdem Schäpe in dieser Form tatsächlich selbst gesprochen hat, werden die Rufe, sie solle sich nicht länger hinter ihren Anwältinnen und ihrer Fassade und formalen und persönlichen Erklärung verstecken, nur lauter. Das Begehren nach einem In-Erscheinung-Treten Schäpes ist so groß, dass die dafür vorgesehenen verfahrensüblichen Formen nicht ausreichen. Sie soll innerhalb des Verfahrens doch gänzlich von diesem unabhängig selbst, von sich aus und authentisch erscheinen. Erscheinen der Nebenklage. Der Richter aus Elfriede Jelineks Stück »Das schweigende Mädchen« sagt zur Eröffnung der Sitzung, ich nenne jetzt die Nebenklagevertreter mit ihren Mandanten, die merken sie sich eh nicht. Wenn Beate Schäpe auftritt, sehe ich sie zentral vor mir, um vom Gericht und der Öffentlichkeit beurteilt zu werden. Die Nebenklage, die mit Abstand größte Fraktion im Gerichtssaal, sehe ich nur zu einem kleinen Teil und auf einem kleinen Bildschirm. Relegiert auf die Plätze unter der erhöhten Loge für Presse und Öffentlichkeit nehmen die 95 NebenklägerInnen, vertreten von 60 AnwältInnen, vom Rande aus am Prozess teil. Auf verschiedene Weise und auf unterschiedlichen Ebenen werden die Opfer des Terrors in dieser rechtlichen Antwort auf den Terror aus dem Blickfeld gerückt, übergangen und immer wieder daran gehindert, im Prozess in Erscheinung zu treten. Nachdem die Attentate des NSU, die hier verhandelt werden, auf die Existenz und Sichtbarkeit seiner Opfer in diesem Land zielten, richtet der Prozess, der auf diese Gewalt antwortet, seine Aufmerksamkeit seiner Eigenlogik gemäß nicht auf die Opfer, sondern auf die Angeklagte, Stichwort Täterjustiz. Darin setzt sich aber die Verdrängung und Marginalisierung fort, die den NSU-Komplex seit jeher prägt. Die Marginalisierung und das Verhindern eines In-Erscheinung-Tretens, das Unsichtbarmachen durch die polizeilichen Ermittlungen, durch die Geheimdienste, durch die mediale Berichterstattung und eben durch die Gerichtsverhandlung selbst. Der Anschlag nach dem Anschlag ist ein Ausdruck für den strukturellen und institutionellen Rassismus, der sich im politischen Umgang mit der Mord- und Bombenanschlagsserie des NSU innerhalb der Sicherheitsbehörden, Geheimdienste und der Medien zeigte und entscheidend zur terroristischen Dimension der NSU-Taten beitrug. In ihren Verschränkungen und ihrem direkten und indirekten Zusammenwirken bilden sie eben das, was das NSU-Tribunal den Gesamtkomplex NSU als Kristallisationspunkt strukturellen Rassismus nennt. Wie ja erst nachträglich berichtet wurde, unterstellten, aber wie man inzwischen ja sehr gut weiß, unterstellten die polizeilichen Ermittlungen zu den vom NSU begangenen Morden, den Opfern Verbindungen zur organisierten Kriminalität, zum Drogenhandel, zur türkischen Mafia, zur Arbeiterpartei Kurdistans. Die Polizei schloss bei ihren Ermittlungen wiederholt die von den Familien vorgebrachte Möglichkeit aus, dass es sich bei den Morden um Hassverbrechen mit nationalistischem Hintergrund handelte. Obwohl es viele Hinweise und Zeuginnen gab, die darauf hindeuteten, obwohl eine kriminalpolizeiliche Analyse des FBI zu diesem Schluss kam und obwohl der NSU ja selbst darauf abzielte, dass diese Morde als Serie und Teil einer Botschaft verstanden werden sollte. Dorothea Marx, Vorsitzende des Thüringer Untersuchungsausschusses, formulierte den Verdacht des betreuten Mordens. Mehrmals sei die Festnahme des NSU-Kerntrios wegen einer gezielten Sabotage und eines bewussten Hintertreibens eines Auffindens der Flüchtigen gescheitert. Auch die verschiedenen beteiligten Geheimdienste, die beauftragt waren, die rechte Szene zu überwachen, haben die Opfer nicht nur nicht vor den Verbrechen geschützt, sondern den NSU de facto ermöglicht und unterstützt. Als nur ein Beispiel, als Halit Yozgat am 6. April 2006 von zwei Mitgliedern des NSU in den Kopf geschossen wurde, war Andreas Temme, ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, zur Tatzeit am Tatort. Die meisten Medien wiederholten in ihrer Berichterstattung rund um die Mordserie unkritisch die jeweilige Darstellung der Polizei und die Stigmatisierung der Familien der Opfer. Eine US-amerikanische Studie hat gezeigt, dass zwischen 2008 und 2016 weiße und rechtsextreme Terroristinnen in den USA fast doppelt so viele Terroranschläge verübt haben wie muslimische Extremisten, Medien in der gleichen Zeit aber durchschnittlich 357% mehr über Anschläge von muslimischen Extremisten berichteten. Die Otto-Brenner-Stiftung kam 2015 in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die Medien faktisch über 11 Jahre hinweg nichts zur Aufklärung der neonazistischen Mord- und Anschlagsserie NSU beigetragen, sondern eben stattdessen den rassistischen Begriff der Dönermorde geprägt hatten, der von der rassistischen Wahrnehmung der Morde als ein internes Problem der türkischen Migrantengemeinschaft zeugt. Betrachtet man all diese verschiedenen Ebenen und Formen der Ausblendung und besonders die der gesellschaftlichen Reaktion oder Nichtreaktion auf den Terror, drängt sich der Verdacht auf, dass unsere Externalisierungsgesellschaft, wie Lessenich es nennt, wegen der existenziellen Arbeit für ein Wohlstandsdeutschland, zu dessen Bild sie nicht passen, die sogenannten GastarbeiterInnen nicht sichtbar sein sollten. Und weil dies aber nie funktioniert und weil wir nicht gut nicht wissen können, dass diese Hinrichtungen in ganz Deutschland sehr wohl mit uns zu tun haben, die Opfer und Hinterbliebenen letztlich aus einer Art Schuldabwehr dann immer erneut verdrängt werden. Mit noch größeren Versuchen, Verantwortung von uns zu weisen, die Distanz festzumauern, die Ausgrenzung zu perpetuieren, die Ausblendungen, die auf einer Ebene nicht ganz gelingen, auf anderer Ebene umso mehr zu verfestigen. Und schließlich wurde die Nebenklage dann eben auch durch das Gericht selbst als die gesellschaftliche Antwort auf den nun bekannten Terror wiederum geradezu buchstäblich verdrängt. Das Strafverfahren gesteht traditionell den Opfern der Gewalt keinen maßgeblichen Anteil zu, die allein als Zeuginnen auftreten. Als Opfer schließt die deutsche Strafprozessordnung Familienangehörige von Ermordeten zwar nicht mehr vollständig aus, sie gesteht ihnen bei bestimmten Straftaten durch das Recht, dem Verfahren als NebenklägerInnen beizutreten, allerdings nur eine untergeordnete Rolle zu. Und wie gesagt, das ist fast buchstäblich dadurch zu sehen, dass sie eben tatsächlich im Saal untergeordnet sind, unter der Öffentlichkeit, der Presse und den Besucherinnen sitzen. Ihr Platz im Gericht ist neben der Anwaltschaft, aber von der Bühne verbannt unter die Zuschauerempore. Die ihnen zugestandene Rolle, die sekundäre, einer Unterstützung der Staatsanwälte bei der Führung der Anklage gegen die Angeklagten. Nur in den Randzonen des Gerichts sind sie anzutreffen. Im Zuschauerraum sitze ich über ihnen und doch neben dem Verwandten eines Opfers. In der Cafeteria rede ich mit einem Vertreter der Nebenklage. Hinterbliebene der Opfer sitzen an einem Tisch, während am nächsten André Emminger, der die Worte Die, Jew, Die auf seinen Oberkörper tätowieren ließ, sein Schnitzel ist. Aus ihrer marginalisierten Position heraus stellen Angehörige der Opfer jedoch das Gerichtsverfahren auf Schritt und Tritt in Frage. Mit Fragen und Anträgen zur Rolle der staatlichen Dienste und ihrer Informantinnen in der Neonazi-Szene versuchen Anwältinnen der Nebenklage immer wieder, den begrenzten Rahmen der Anklage zu erweitern, der sich allein auf die individuelle Verantwortung von Schäpe und vier ihrer Unterstützer konzentriert. Eine der zentralen Kontroversen dieses Prozesses findet damit nicht zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung statt, wie man es normalerweise gewöhnt ist, die sich im Gerichtssaal gegenüberstehen, sondern zwischen der Staatsanwaltschaft und den Anwältinnen der Angehörigen, die doch eigentlich in dieselbe Richtung blicken und zielen sollten. Was als Nebenklage bezeichnet wird, soll an der Seite der Hauptanklage und dieser also zur Seite stehen, bleibt aber gleichzeitig außerhalb und abtrennbar von ihr. Die Nebenklage agiert in einer Nebenrolle als Nebenfigur auf einem Nebenschauplatz. Und doch gerade von diesem Nebenschauplatz her, der außerhalb des Blickfelds der Zuschauertribüne liegt, kommen eben die größten Herausforderungen für die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Und hier eben zwischen der Anklage und der Nebenklage wird der zentrale Konflikt ausgetragen, nämlich der um die Frage, worum es in diesem Prozess eigentlich geht und was Teil des Prozesses und was nicht, was also wie hier erscheinen kann. Die Nebenklage beharrt immer wieder darauf, in den Prozess jene Themen einzubringen, die aus der Sicht der Gerichte für den Fall irrelevant sind, die rechte Szene, die Ermittlungen, die Informantinnen, die Rolle der Geheimdienste. So sind auf Betreiben des Nebenklägers Ismail Yozgat die Rekonstruktion der Gruppe Forensic Architecture als Beweismittel angefertigt worden, basierend auf geleakten Polizeidokumenten, Polizeiberichten, Zeugenaussagen, Telefon- und Computeraufzeichnungen, Tatortfotos und dem Polizeivideo, einer Nachstellung durch den Verfassungsschutzmitarbeiter Temme für die Polizei, hat Forensic Architecture digitale und analoge Modelle erstellt und die Abläufe in Reenactments in einem eigens gebauten Modellcafé noch einmal nachgestellt. Eine solche Counter-Forensic, wie Eil Weizmann und sein Team ihre Arbeit nennen, bietet eine Gegenkraft zur staatlichen Forensik und Polizeiarbeit. So wendet die Nebenklagerin ihre herkömmliche Rolle im Gericht, die Staatsanwaltschaft zu unterstützen, dahin, diese stattdessen herauszufordern. Zum Urteil. Am 11. Juli 2018 bei der Urteilsverkündung setze ich hinter drei Reihen von Neonazis, die versuchen, den Gerichtssaal zu dominieren. Ja, wir sind viele, sagt einer zu einer Frau, die beim Eintritt erschrocken stehen bleibt. Im NSU-Prozess antwortet nicht nur eine Gesellschaft auf die Gewalt, die ihr zugefügt wurde. In diesem Gerichtsprozess geht es entgegen aller Anstrengungen der Bundesanwaltschaft auch um die Infragestellung der staatlichen Institutionen, zu denen das Gericht gehört, wie sich selbst im Urteil findet. Zitat, sie wollten den Staat als hilflose Institution vorführen, der nicht in der Lage wäre, die Taten aufzuklären und seinen Bürgern Schutz zu bieten. Alle Opfer, mit der bedeutenden Ausnahme einer weiblichen Polizeibeamtin, waren männliche, in Anführungsstrichen Ausländer, meist mit türkischen Wurzeln. Die Motive für die Auswahl der einzelnen Opfer sind unklar, aber abgesehen davon, dass sie eben für Ausländer gehalten wurden, sollten sie alle männlich und im zeugungsfähigen Alter sein, wie Notizen des NSU nahelegen. Diese Auswahlkriterien stimmen mit den Phantasmen einer Bedrohung Europas durch junge männliche Muslime zusammen, die im großen Austausch ein dekadentes, verweiblichtes und verweichlichtes Europa überrennen, das zu schwach ist, um sich zu verteidigen. In der Wohnung in Zwickau, die Zschäpe durch einen Brand zu zerstören versuchte, wurden Karten möglicher Anschlagsziele gesichert. Ab etwa 2006 markierte der NSU potenzielle Ziele in unmittelbarer Nähe von Polizeistationen. Was aus strategischer Sicht kontraintuitiv erscheint, Anschlagsziele in der Umgebung von Polizeistationen, scheint Teil ihrer Botschaft zu sein. Dass sie ohne Schutz oder Verteidigung der Gesellschaft am helllichten Tag Mitglieder dieser Gesellschaft hinrichten konnten. Fixiert auf Zschäpe als isolierbare, einzelne, schuldige Täterin, die aus eigener, innerer Motivation herausgehandelt hat, unterschlägt das Urteil durch den Indikativ, dass dieses Erscheinen Zschäpes nur durch vielfältige Strukturen, Verfahren und Vermittlungen überhaupt ermöglicht wurde. Und damit bedient das Gericht ungewollt ein Phantasma des NSU, das Phantasma der Souveränität eines homogenen Volkes, das endlich hinter seinen Politikern, die es durch Repräsentation verstellen und verraten, hervortreten müsse. Ein solches Phantasma misstraut der Vermitteltheit von Repräsentation, Verfahren und Institutionen. Mit diesem Urteil einer isolierten Täterin, die aus eigenem Willen heraus unabhängig von Strukturen handelt, wäre dann die Quelle der Gewalt lokalisiert. Sie wäre mit Zschäpe erschienen, mit Zschäpe beurteilt und verurteilt worden und mit ihrer Freiheitsstrafe gebannt. Auch als Reaktion auf die eklatanten Mängel des Gerichtsprozesses entstanden Gegenprozesse anderer theatraler Art. Vom 17. bis 21. Mai 2017 berief das Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen sein erstes Tribunal über 5 Tage am Schauspiel Köln ein. In seiner zeitlichen Parallelität zum offiziellen NSU-Prozess am Landesgericht in München sowie zu den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen positionierte sich das Tribunal als einen Gegenprozess in der Tradition der weltweiten nichtstaatlichen Tribunale, der von einer spezifischen Spannung geprägt zu sein scheint. Einerseits ahmt er wie viele der People's Tribunals trotz seiner Unabhängigkeit von staatlichen Mandaten und fehlender Rechtskraft rechtsstaatliche Prinzipien und strafprozessuelle Verfahren nach und zeigt, welche realen Verwirklichungen der Grundrechte möglich wären. Andererseits rückt er über die Schaffung von Gegenöffentlichkeiten, die Beeinflussung der öffentlichen Meinungsbildung und besonders über das Verstärken der öffentlichen Sichtbarkeit und Hörbarkeit marginalisierter Opfer und Betroffener des verhandelten Unrechts, indem sie ihre Stimmen lauter drehen, in die Nähe von Theaterkontexten, wie beispielsweise dem Kongo-Tribunal, von dem es sich dann aber wiederum abgrenzen muss, da es sich gerade nicht um eine Theaterproduktion handelt. Ja, und ich finde diese Spannung eben besonders interessant, sozusagen zwischen Rechtsverfahren und Theater. Der Anspruch, Zitat, während des Tribunals in Köln nehmen die Betroffenen die Dinge selbst in die Hand, ist sowohl eine Abgrenzung zum Gericht als auch zum Theater, die beide zwar einem Unmittelbarkeitsideal unterliegen, aber letztlich eben doch über Repräsentation, Delegation und Verfahren funktionieren. Und das bietet eine große Chance, also dieser Anspruch, die Betroffenen nehmen die Dinge selbst in die Hand, über die Beeinflussung der öffentlichen Meinungsbildung und eben dem Bestreben, marginalisierte Opfer und Betroffene sichtbarer und hörbarer zu machen. Aber es bietet auch eine Gefahr, gerade in diesen Zeiten, wo nicht nur die Migrationsgesellschaft, sondern eben auch staatliche und demokratische Institutionen unter Beschuss sind. Und das war ja, wie gesagt, eben auch vom NSU ein ganz dezidiertes Ziel. Nämlich die Gefahr, die Institutionen und Verfahren ganz abzulehnen, die mit ihren distanzierten Verfahren eine Verdrängung der Opfer befördern, aber andererseits auch durch Distanznahme Opfer entlasten und Traumata überhaupt verhandelbar und sichtbar machen können. In diesem Sinne sehe ich mich als Teil der Migrationsgesellschaft weniger von der Bundesanwaltschaft als vielmehr von der Nebenklage vertreten. Die Nebenklage, die diese Rolle weder beansprucht noch die Mittel dazu hat, sie einzunehmen, bringt doch aus ihrer marginalisierten Position heraus die Notwendigkeit gesellschaftlicher Aufarbeitung innerhalb des Verfahrens in dieses ein. Also nicht wie das NSU-Tribunal außerhalb, sondern tatsächlich innerhalb des Verfahrens. Von seinem Rande aus verweist sie über es hinaus, wie etwa auf die Untersuchungsausschüsse und auf die Gegenkräfte einer künstlerisch-aktivistischen Counterforensics und des NSU-Tribunals. So reflektiert die Nebenklage die Grenzen des Strafprozesses und die Notwendigkeit von Repräsentation, Medialität und Stellvertretung, so problematisch sie auch sein können. Sie tut dies in dem, was sie gegen die Staatsanwaltschaft immer wieder in den Prozess einbringt, die Unterstützerszene, die Rolle der Polizei und der Geheimdienste, aber auch in dem, wie sie es einbringt, nämlich aus ihrer Randposition heraus, als ein heterogener, vielstimmiger Chor, durch Anwältinnen, aber eben auch durch andere Medien wie die einer Counterforensics. Diese doppelte Reflexion der Nebenklage, was sie einbringt und wie sie es einbringt, ist damit auch eine doppelte Reflexion auf die inhaltlichen wie auf die formalen Grenzen des Strafverfahrens. Ihre Grenzen und ihre offenen und unvollständigen Modalitäten anzuzeigen, ist keine Reflexion der Schwäche von Verfahren, sondern ihrer Stärke. Und sie betrifft nicht zuletzt auch uns im Publikum, in deren Namen das Erscheinen wie das Verschwinden ja geschieht. Unser Verstricktsein in Strukturen, Medien und Rahmenbedingungen und unsere Abhängigkeit von anderen, die uns vertreten, ist eine Abhängigkeit, die wir vielleicht nicht anerkennen, aber die es uns gerade in Situationen, in denen wir marginalisiert werden, ermöglichen können, doch irgendwie und irgendwo zu erscheinen. Diese kritische Reflexion, so unabdingbar die Theaterstücke und das NSU-Tribunal auch sind, sollten nicht an diese ausgelagert werden, sondern auch innerhalb der staatlichen Institutionen, die selbst unter Beschuss sind, eingefordert werden. Dazu haben Sie, und damit schließe ich jetzt, mit Niklas Luhmann auch die Mittel, nämlich, Zitat, die eigentümliche Diversität von Perspektiven, das Prozessieren ohne Anfangs- und Endkonsens, ferner die in der Ungewissheit liegende Irritabilität und mit all dem die Chance kreativer Transformation der Prämissen, von denen das Rechtssystem im Weiteren auszugehen hat. Es gibt keine andere Normordnung, die eine solche über Verfahren laufende Reflexivität entwickelt hat. Nur das Recht verfügt über die seit Hart viel diskutierten Secondary Rules. Nur das Recht kann sich rechtmäßig selbst bezweifeln. Zitat Ende. Und dazu gehört meiner Ansicht nach eben auch, die Bedingungen der eigenen Möglichkeit zu reflektieren, die Frage danach, wer unter welchen Bedingungen wie in Erscheinung treten kann. Vielen Dank.
Das war Katrin Trühstedt mit ihrem Vortrag Auftritt Nebenklage, NSU-Prozess, NSU-Tribunale und die Politik des Erscheinens. Katrin Trühstedt hat ihren Vortrag am 18. November 2024 im Rahmen der virtuellen Universität an der Ruhr-Universität Bochum gehalten. Organisiert wurde die Veranstaltung von Friedrich Balke, Rupert Garderer, Vanessa Gömke und Anna Polze. Ich bin Nina Bus-Bartels und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.